The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. August.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Das, was wir in Amerika derzeit sehen, ist ein dramatisches Rennen. Und zwar ein Rennen zweier sehr unterschiedlicher Kandidaten um den Einzug ins Weiße Haus.
I am now officially the Democratic nominee for President of the United States.
Aber zugleich ist dieses Rennen auch ein Lehrstück, eine, wenn man so will, überdimensionierte Sendung mit der Maus. Made in USA, für die deutsche politische Klasse sehr gut geeignet. Für unsere Politik ist ein bisschen Nachhilfe durchaus hilfreich. Vor allem von Kamala Harris und der Art, wie sie diesen Wahlkampf von müde auf munter gedreht hat, können sich die deutschen Politiker einiges abschauen. Hier einige Lektionen made in USA. Erstens, wer überrascht, hat das Momentum auf seiner Seite. Donald Trump und die ganze Welt dachten, Joe Biden zieht durch, aber nein. Die plötzliche Kandidatur von Kamala Harris hatte einen Wow-Effekt.
And with your help this November we will win. We will win.
Die amerikanische Öffentlichkeit kennt sie zwar seit 4 Jahren, aber eben nur als Frau hinter dem Präsidenten. Jetzt ist sie mit Werbe aus diesem Amt der Vizepräsidentin ins Licht der Wahlkampfarena gesprungen. Selbstbewusst, mit Charisma und eben mit dem Nimbus des Unerwarteten. Sie selbst sagt zu ihren Fans, wir sind die Underdogs.
We are the underdogs in this race.
Aber wir haben das Momentum auf unserer Seite.
But we have the momentum and I know exactly what we are up against.
Das zeigt sich auch in den Umfragen. In wichtigen Swing States wie Wisconsin, Pennsylvania und Michigan liegt Kamala Harris laut Umfragen bei 50% und damit einige wenige Prozentpunkte vor Donald Trump. Ergo, wer überrascht, legt zu. Da können sich die potenziellen Kanzlerkandidaten von CDU und SPD einiges abschauen. Die ewig gleichen Stanzen der ewig gleichen Politiker, die langweilen nur.
Eigentlich kommt doch jetzt die Probe aufs Ex, also die Probe. Jetzt wird festgestellt, ob das alles Sprüche waren oder ob wir das ernst gemeint haben.
Ich erinnere nur mal daran, es hieß, es sei eine Erneuerungskoalition. So, von Erneuerung ist bei dieser Koalition nichts zu sehen.
Zweite Lektion, die wir aus Amerika lernen können. Liebe Politiker, seid nicht stur, seid doch auch mal opportunistisch. Kamala Harris macht vor, wie das geht. Vor Jahren war sie noch eine entschiedene Gegnerin des Fracking. Fracking ist eine umstrittene Art, Öl und Gas zu fördern. Einst wollte Harris es verbieten.
There's no question I'm in favor of banning fracking. So, yes, and starting with what we can do on day one around public lands.
Als Kandidatin fordert sie kein generelles Verbot mehr. Sie hat gemerkt, dass die regenerativen Energien die fossilen Brennstoffe noch nicht ersetzen können, zumindest nicht in den USA. Sie hat vor allem gemerkt, dass ihr Konkurrent mit folgendem Slogan ziemlich gut unterwegs ist.
We will drill, baby, drill.
Also passt sie ihre Forderungen den Vorlieben der Wähler an und eben nicht umgekehrt. Sie ist nicht stur, sie ist flexibel. Sie will jetzt die Präsidentschaft gewinnen und nicht den alternativen Nobelpreis. Da könnte Olaf Scholz was lernen, bevor er in die Geschichte eingeht als sturster Kanzler aller Zeiten, als Besserwisser vom Dienst. Im Frühjahr auf dem Deutschen Bankentag verteidigte er die ach so dolle deutsche Konjunktur, die schon damals nicht doll war, gegen die böse, böse Kritik von allen Seiten, die schon damals nicht böse, nur realistisch war. Selbstkritik, Fehlanzeige. Läuft doch alles super.
Und dazu zählt auch ein bisschen, dass wir mit dazu beitragen, dass die volkswirtschaftlichen Wachstumspotenziale nicht runtergeredet werden.
Dritte Lektion aus den USA. Eine positive Zukunftsvision nimmt der Wähler viel lieber an als diesen schlecht gelaunten Negativismus. Kamala Harris ist im großen Karo zu Hause. Freedom ist ihre Kampagne, ihr Song, ihr Slogan und Scholz wie Merz sind eher im Kleinkarierten unterwegs. Sie macht vor, wie es geht, eben nicht nur negativ Campaigning gegen Trump, sondern echte Vorteile für die arbeitende Mitte.
And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America.
Sie verspricht also eine Rückkehr des amerikanischen Traums, wo jeder es wieder zu Wohlstand bringen kann.
Fight for a future where we build a broad-based economy, where every American has the opportunity to own a home, to start a business and to build wealth.
Und derweil die deutschen Kanzlerkandidaten wirken, als hätten sie einen Stock verschluckt, wie im ZDF-Interview zu hören.
Macron hat auch damit gedroht, Bodentruppen zu entsenden. Was sagen Sie dazu?
Sie erwarten von mir nicht ernsthaft, dass ich jetzt den französischen Staatspräsidenten öffentlich in irgendeiner Weise bewerte oder gar kritisiere.
Lacht sie gern und viel und einen coolen Kampagnensong von Beyoncé hat sie auch noch mitgebracht. Fazit: Kamala Harris hat den Wahlkampf noch nicht gewonnen, aber sie hat ihn bereichert. Immerhin, das Wort Wahl im Präsidentschaftswahl hat seine alte Bedeutung zurück. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ingo Frohböse ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und im Interview spricht er jetzt über den trostlosen Medaillenspiegel der Deutschen bei Olympia. Und auch über seine Kritik an der Geringschätzung von sportlicher Leistung hierzulande, darüber spricht er auch.
Wir brauchen letztendlich ja eine andere Wertigkeit des Sports in unserer Gesellschaft. Wir brauchen das im Bildungssystem, wir brauchen das von der Kita an.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf den Start in die neue Börsenwoche und in Mannheim. Da gibt es jetzt Studentenjobs der besonderen Art. Und in Amerika erfindet Disney das Konzept Erlebnispark einfach nochmal neu.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine.
Diese junge Frau aus Rheinland-Pfalz ist ein Naturtalent. Bei Olympia hat die 25-jährige Yemisee Ogunleye für Deutschland erst Gold im Kugelstoßen geholt. Und danach hat die gläubige Christin einen coolen Gospel ins ARD-Mikrofon gesungen.
Ja.
Das war ein Highlight. Und davon gab es für Deutschland, wie wir alle wissen, nicht allzu viele bei diesen Spielen in Paris. 33 Medaillen, 12 davon Gold. Das macht nur Platz 10 im globalen Medaillenspiegel. Deutschland fällt seit Jahren immer weiter zurück. Ingo Frohböse wundert das Ganze nicht. Der Mann ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und Buchautor ist er auch. Gestern hat er die rheinischen Olympioniken nach ihrer Rückkehr aus Paris empfangen. Seinen Blick auf die deutsche Medaillenausbeute bespricht er jetzt mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Lischka.
Schönen guten Morgen, Herr Professor Frohböse.
Herr Lischka, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Herr Professor, die Olympischen Spiele sind vorbei. Die ganze Welt lobt die Inszenierung der Spiele in Paris. Ganz Deutschland lobt auch die Inszenierung der Spiele, aber kritisiert die deutsche Medaillenausbeute. Ist das nur deutsches Gemecker oder sehen Sie das auch so?
Insbesondere die Gesamtmenge der Medaillen nimmt in den letzten 20 Jahren deutlich ab. Und wir haben immer wieder, heute jetzt auch wieder, einen degressiven Trend nach Paris zu erkennen. Insofern ja, wir müssen uns schon damit auseinandersetzen. Der Medaillenspiegel ist nicht optimal.
Ist das nur einfach Sportlerunglück gewesen oder steckt das System dahinter? Was sind die Ursachen dafür? Da gibt es ja eine große Diskussion drum.
Es ist schon ein gewisses System dahinter. Wir haben ja so unsere Anlage des Sports etwa 1972 gemacht, vor 50 Jahren. Und so sind die Olympiastützpunkte aufgebaut worden und. Das hat auch 20 Jahre gut funktioniert. Aber seit 30 Jahren, seit Barcelona, geht es immer weiter bergab. Und wir haben es noch nicht geschafft, kreative, neue, innovative Lösungen zu schaffen. Und das zeigt sich immer in den Medaillenspiegeln gerade.
Sie haben gesagt, Barcelona, das war 1992. Da war Deutschland auf dem 3. Rang im Medaillenspiegel. Mhm. Und seitdem geht es eigentlich im Medaillenspiegel immer weiter runter. Jetzt hat sich auch Uli Hoeneß, die donnernde Stimme des FC Bayern, zu Wort gemeldet vom Tegernsee. Ihm sei der Leistungsgedanke im deutschen Sport verloren gegangen, so sagt er. Hat er damit recht oder liegt es, wie Sie sagen, an der Struktur?
Ich glaube, dass wir tolle Sportler und Sportlerinnen haben. Gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass bei den Sportlern, die wir dort gesehen haben, der Leistungsgedanke sich nicht unbedingt widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil sogar. Aber, und jetzt kommt das Aber, natürlich muss man erstmal dorthin kommen. Und bis man dorthin kommt, das ist richtig Arbeit, Disziplin. Und diese ganzen 10, 15 Jahre davor, dafür brauche ich letztendlich eine Gesellschaft, die die Möglichkeiten gibt, auch letztendlich gesellschaftliche Potenziale. Und die sehe ich im Augenblick auch nicht. Nicht bei den Sportlerinnen, die in Paris waren. Die haben schon Leistungswillen. Aber die, alles, was danach kommt, alles, was da vorbereitet werden muss, das ist so ein bisschen ja schwächelt meines Erachtens, was Leistung betrifft.
Was wird nicht unterstützt? Die Leistungsbereitschaft der Sportler?
Ja, so will ich das schon sagen. Schauen Sie mal, wir müssen ja die Leistung früh erfahren. Und Leistung heißt nun mal auch Wettkämpfe zulassen. Leistung heißt, mit den anderen sich zu messen. Und Leistung heißt auch zum Beispiel im Sport auch Noten zuzulassen, wie ich sie mir in der Schule auch schon mal wünschen würde. Und das heißt beispielsweise, ja, wenn ich gerade in den ersten Jahren eben nicht Wettkampfgedanken, Leistungsgedanken fördere, dadurch wird es geprägt und alles so ein bisschen beige ausführe, so ein bisschen ja alles gleich mache, dann ist auch in den Köpfen unserer Kinder und Jugendlichen das Thema Leistung einfach nicht so richtig gegeben.
Sie spielen da auch ein bisschen an auf die Bundesjugendspiele, die wurden in diesem Jahr entschärft. In den Klassen 1 bis 4, also bei den kleinen Kindern, fällt in manchen Sportarten der Wettkampf flach. Zugunsten des Wettbewerbs, zum Beispiel beim Schwimmen. Das gibt also kein festes Punktesystem mehr, sondern nur noch den Vergleich zu den anderen in der Schule. Da sagen die Befürworter, dass das die Motivation und den Spaß fördere. Sie sehen damit ein Ende des Leistungsgedankens?
Leistung macht ja auch Spaß. Ich weiß nicht, warum Leistung nicht Spaß machen sollte. Das verstehe ich nicht ganz. Und Kinder wollen sich ja messen. Wenn wir Kinder spielen lassen, dann gehen sie immer in eine Wettkampfsituation hinein. Und das bedeutet genau, das ist, ich sehe das ein bisschen kontraproduktiv. Und gerade wenn wir Sieg und Niederlage, der Sport hat ja mehr, der macht ja eben nicht nur Leistung, körperliche Leistung, die er ausbildet, sondern Sport macht ja sehr viel Persönlichkeitsmerkmale, die ausgeprägt werden. Und das passiert natürlich auch in den ersten Jahren. Wieder aufstehen, also auch eine Niederlage kennenlernen, also auch mal Verlust. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal Ärger zu beherrschen, Respekt, Toleranz, Fairness, all das sind ja Fähigkeiten, die im Sport gelernt werden müssen und das so früh wie möglich. Und das heißt letztendlich, wenn wir das eben nicht mitschulen und das mindestens bis zum 10. Lebensjahr, dann haben wir echte Probleme, weil Leistung spielt dann keine Rolle mehr, das kann man nicht mehr aufholen.
Das bedeutet, wenn wir die Kinder vor diesen negativen Gefühlen schützen wollen, wie Niederlagen, dann muten wir ihnen eigentlich zu wenig zu, meinen Sie?
Meine ich auf jeden Fall. Das heißt also, warum sollten wir nicht letztendlich auch Vergleiche zwischen Kindern möglich machen? Ich glaube, dass wir einen großen Willen von Kindern auch sehen können, dass sie einfach doch auch Belastbarkeit verspüren. Denn letztendlich ist Belastbarkeit ja auch etwas, denn Kinder laufen, hüpfen, springen ja den ganzen Tag. Und wenn wir das ein wenig im Sport kanalisieren und normieren, dann ist das, glaube ich, auch für Kinder sehr attraktiv.
Der Uli Hoeneß hat auch gesagt, Zitat, in vielen Ländern bietet der Sport die Möglichkeit, die soziale Leiter hochzusteigen. Mhm. Bei uns ist das verloren gegangen. Zitat Ende. Das ist ja dann eigentlich schon eine Kritik an der Politik oder an der Gesellschaft. In den USA ist das ja auf jeden Fall so, dass man durch Sportstipendien ja eigentlich auch an teuren Unis studieren kann. Man tauscht sportliche Leistung also gegen Bildung. Wäre das auch ein Weg für Deutschland, Aufstieg durch Sport?
Also ich würde mir das wirklich wünschen und daran erkennt man schon, gerade in den angloamerikanischen Staaten hat Sport einfach eine wahnsinnig große Bedeutung. Wir wissen ja, dass Universitäten sogar, wie Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, um Sporttalente buhlen, weil sie ihre Universitätsmannschaft einfach aufbauen wollen. Und wenn man dann ein Stipendium bekommt, heißt das doch, ich werde extrem gut gefördert. Wir fördern einfach sehr spät, nämlich immer erst dann ausreichend, wenn wir sowieso schon ein hohes Leistungsniveau haben, nämlich B- oder A-Kader-Athleten. Da kann man sagen, okay, die sind irgendwann mal gut gefördert von der Sporthilfe. Aber alle anderen, die noch so in einem Entwicklungsprozess sind, die fördern wir in der Regel, so wirtschaftlich sowieso kaum, aber auch strukturell und administrativ kaum. Und insofern, ja, andere Systeme, gerade auch angloamerikanische Systeme, haben eine deutlich große Wertigkeit, insbesondere auch, wie Sie gerade gesagt haben, um andere Positionen in der Gesellschaft zu erarbeiten. Und das sieht man ja im Bereich des Fußballs. Genau deswegen streben ja viele Menschen auch dorthin, weil sie sich davon versprechen, rauszuwachsen aus ihrer sozialen Struktur. Und das kann man auf andere Sportarten genauso übertragen.
Das heißt, wie würden Sie die deutsche Sportpolitik neu aufziehen, damit wir bei Olympia wieder ein bisschen mehr Oberwasser haben?
Also wir brauchen erst einmal wirklich ein Sportfördergesetz, was ja gerade im Referentenentwurf vorliegt. Aber da muss der Breitensport, das heißt die Basis, deutlich besser gefördert werden. Wir dürfen nicht nur auf den Spitzensport schauen, sondern wir brauchen dringend eine Basis, denn nur auf einem großen Fundament ergibt sich auch Spitze. Das ist das Erste. Also wir brauchen Ressourcen für den Breitensport, finanzielle Ressourcen. Zweitens, wir brauchen letztendlich auch Strukturen für Athleten, die eine deutlich bessere Absicherung auch nach der sportlichen Karriere haben. Da kann man insbesondere auch beim IOC natürlich mal nachfragen, weil das IOC profitiert ja maßgeblich davon, was unsere Sportler und Sportlerinnen leisten. Wir brauchen letztendlich ja eine andere Wertigkeit des Sports in unserer Gesellschaft. Wir brauchen das im Bildungssystem, wir brauchen das von der Kita an, dass körperliche Aktivität, Bewegung ein Must-Have für die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen ist. Und solange das nicht der Fall ist, wird es immer schwerer, die Talente zu finden. Das heißt also, wir brauchen strukturierte Talentsichtungssysteme auf der Basis eines wunderbaren Bildungssystems, dann kann es funktionieren.
Sie haben gestern Olympioniken begrüßt wieder in Köln, die zurückkamen aus Paris. Wie war die Stimmung unter denen?
Die hatten alle glänzende Augen, weil sie alle natürlich berichtet haben von einer tollen, wirklich, ja, Paris ist natürlich voller Couleur gewesen und wir haben es ja auch vorgestern noch gesehen bei der Abschlussfeier, wie toll das sein kann. Und insofern, glaube ich, können alle Sportler und Sportlerinnen davon zehren, was sie erlebt haben. Es prägt sie ein Leben lang und von daher gesehen, bin wirklich sicher, dass alle glücklich nach Hause gehen heute.
Dieses Jahr Olympia waren wir auf Platz 10. Was wäre ein realistischer Platz für Sie in der Zukunft?
Also ich glaube nicht, dass wir bis Los Angeles groß reüssieren werden. Wir brauchen, um Strukturen umzubauen, wahrscheinlich doch einige Jahre. Also ich würde sagen, in 8 Jahren können wir ein wenig darüber reden, dass wir im Medaillenplatz wieder in der Mitte landen. Aber das setzt einfach voraus, dass wir wirklich uns mal durchschütteln, dass wir bis dahin Rahmenbedingungen haben, auch politische Rahmenbedingungen haben, die einfach Spitzensport in Deutschland wieder förderungsfähig und vor allen Dingen auch leistungsfähig werden lassen. Wir brauchen einige Jahre, also bis LA sehe ich da noch nicht viel Licht am Horizont.
Sagt Professor Frohböse, ich sage vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen heute alle, aber wirklich alle auf den Ölpreis. Und warum das so ist, das weiß Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der Ölpreis steigt, Anne. Ist das jetzt schon die Reaktion auf diese Dauerspannungen in Nahost?
Ja, das kann man so sagen. Crude Oil legte gestern um 4% zu und zwar als direkte Reaktion auf die Meldung, dass das Pentagon mehr Einheiten in den Mittleren Osten verlegt. Die USA erwarten einen iranischen Angriff auf Israel. Israel selbst hatte seine Truppen ja bereits auf höchste Einsatzbereitschaft gestellt. Das sagt ein Insider dem Wall Street Journal. Vor 2 Wochen hatte Israel ja einen Hamas-Führer im Iran getötet. Das hatte dann die Gefahr einer Ausweitung des Krieges deutlich erhöht. Anleger flüchten sich als Absicherung gegen eine Eskalation in die sicheren Häfen Gold und Öl. Deshalb sehen wir ja gerade diese Kursbewegungen.
Die letzte Börsenwoche war ja ein wirklich wildes Auf und Ab. Diese Woche ging es entspannter los, oder?
Ja, zumindest gab es keine krassen Kurssprünge nach oben oder unten. Die Märkte schlossen aber trotzdem uneinheitlich, was zeigt, wie unsicher die Anleger doch sind. Es ist eine abwartende Stimmung vor den neuen Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,3%, der S&P 500 schloss unverändert und an der Nasdaq gab es ein Plus von 0,2%. Heute gibt es den Produzentenpreisindex, Mittwoch die Inflationsdaten aus Konsumentensicht und am Donnerstag dann auch noch die Einzelhandelsumsätze. Also sehr viele Impulse für die Anleger, sich da neu zu positionieren. Was die Volatilität aber betrifft, da schauen wir gerne auf den VIX. Der ist ja sowas wie der Angstmesser an der Wall Street und der fiel zeitweise unter die 20-Punkte-Marke, nachdem der aber vergangene Woche seinen Höchststand von über 65 erreicht hatte. Insofern kann man also sagen, ja, die Märkte haben sich beruhigt fürs Erste. Mal gucken, wie das aber weitergeht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass auch die Verkehrsbetriebe mit Personalengpässen zu kämpfen haben und die meisten Straßenbahnen sich aber immer noch nicht von selber fahren. In einigen deutschen Städten, wie zum Beispiel in Mannheim, lautet die verheißungsvolle Lösung jetzt: Studenten ans Steuer setzen, bitte. Der Rhein-Neckar-Verkehr, kurz RNV, hat wirklich jeden Hebel in Bewegung gesetzt, um Werkstudenten mit ins Boot oder besser gesagt in die Tram zu holen. Mit einem Startgehalt von 19 Euro pro Stunde und flexiblen Arbeitszeiten, die auch noch nach der letzten Vorlesung passen. Scheinen die Werkstudenten jedenfalls zufrieden zu sein, wie sie in einem Bericht des SWR berichten.
Die Bezahlung, die stimmt und ansonsten ist es denke ich, auch gut mit der Uni vereinbar, weil wir uns die Zeiten eigentlich aussuchen können.
Mein Opa ist zum Beispiel auch Straßenbahnfahrer gewesen und also da ist sozusagen in der Familie dieser Eisenbahnvirus weitergegeben worden von Generation zu Generation und ja.
In nur 2 Monaten wird man fit gemacht vom Lesen der Signale über das Verstehen der Technik bis hin zur Kunst des sanften Bremsens. Und selbst für diese Lernzeit wird man bezahlt. Die Voraussetzung ist einfach zu erreichen. Man muss 21 Jahre alt sein, mindestens. Ein Autoführerschein besitzen wäre auch nicht schlecht. Und natürlich gute Augen sowie ein blitzblankes Führungszeugnis besitzen. Naja, und dann kann man schon so richtig Fahrt aufnehmen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, die neu angekündigten Megaprojekte von Disney, die sind wirklich groß. Es scheint, als hätte Mickey, wie in Mickey Mouse, sich selbst die Ärmel hochgekrempelt, um diesen Masterplan auszuhacken.
Hallo Leute, ich bin's, Mickey Mouse!
Den Erlebnis- und Themenparks von Disney soll nämlich wieder neuer Zauber eingehaucht werden. Nachdem die Besucherzahlen ja zuletzt etwas eingeschlafen waren, müssen die Fans der Disney World neue Abenteuer geboten bekommen. Einige von ihnen wurden jetzt auf der D23-Konferenz, das ist die Disney-Fanmesse in Kalifornien, groß angekündigt. Die Vorhaben werden den Konzern in den kommenden Jahren einiges kosten, stolze 60 Milliarden Dollar nämlich. Aber was tut man nicht alles, um die Magie dieser Welt aufrechtzuerhalten? Für alle soll jetzt was dabei sein. Im Erlebnispark Florida zum Beispiel bekommen sogar die Bösewichte der Disney-Welt ihr eigenes Schurken-Themenland. Wer sich schon immer wie Iron Man fühlen wollte, kann bald in Kalifornien mit Hilfe einer neuen mechanischen Konstruktion wie Tony Stark durch die Lüfte düsen. Eins ist klar, Disney will zurück an die Spitze mit ordentlich Tamtam und einer extra Portion Zauber, damit wir alle wieder träumen können. Dreams von Fleetwood Mac. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.